Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Südosten Spaniens steigt die Zahl der Opfer nach den verheerenden Unwettern weiter an. Die Rettungsdienste haben bislang 158 Tote geborgen und noch immer werden viele Menschen vermisst. Seit heute gilt in Spanien eine dreitägige Staatstrauer. Am schwersten betroffen ist die Region um Valencia. Dort haben Schlamm- und Wassermassen schwere Verwüstungen angerichtet. Tausende sind ohne Strom, viele Straßen unpassierbar. Der Schock über die Flutkatastrophe sitzt tief.
Zu Fuß verlassen Menschen Dörfer nahe Valencia, um in der Großstadt Zuflucht zu suchen. Vielen fehlt Strom und Trinkwasser. Als sintflutartig bezeichnen Meteorologen die Niederschläge, die vor zwei Tagen über den Südosten Spaniens hereingebrochen sind. Das Ausmaß der Zerstörung wird stündlich deutlicher. Menschen im Ort Utiel versuchen aufzuräumen. Es sind so viele Menschen gestorben. Ich habe alles verloren, aber ich lebe. Stellenweise fiel in 8 Stunden so viel Regen wie sonst in einem ganzen Jahr. Brücken wurden teilweise eingerissen, tausende Fahrzeuge wie Spielzeugautos fortgespült. Noch immer müssen Menschen gerettet werden und es gibt noch Vermisste. Kritik wird laut, Behörden hätten nicht genug gewarnt, aber
die Wetterlage wurde sehr gut eingeschätzt, aber die Intensität kennt man aus der Vergangenheit nicht. Das bedeutet 300 bis 500 Liter innerhalb von wenigen Stunden.
Dieses Ausmaß an Regen pro Quadratmeter habe man sich bislang in Spanien nicht vorstellen können. Wetteralarmstufe Rot reiche womöglich nicht mehr, um vor den schlimmsten Gefahren zu warnen. In Zeiten des Klimawandels sei künftig häufiger mit heftigeren Wetterextremen zu rechnen als in der Vergangenheit, so Experten.
Jetzt ist aber erst einmal wichtig, Opfer zu finden und Verwundete, damit Familien Gewissheit haben, was mit Freunden und Verwandten passiert ist.
Ausnahmezustand im Südosten Spaniens.
Ja, und unsere Korrespondentin Christina Böker ist in dem besonders betroffenen Ort Utiel bei Valencia. 2 Tage nach dem extremen Unwetter, wie erleben Sie die Lage vor Ort?
Ja, hier in Utiel kehrt jetzt so langsam Ruhe ein und auch Dunkelheit. Ich hoffe, es ist noch ein bisschen was von dem Ort zu sehen hier hinter mir. Der Fluss ist ungefähr 150 Meter entfernt, der da so viel Wasser hinterlassen hat. Und letztendlich wurde das Wasser bis hier kurz an diese Balustrade rangespült. Wir sehen auch noch Autos, die hier noch nicht geborgen worden sind. Soweit kamen die Menschen noch nicht. Sie hatten heute wahnsinnig viel in ihren eigenen Häusern zu tun. Es war ein sehr, sehr geschäftiger Tag, den wir hier erlebt haben, sehr arbeitsam. Ein Mann hat gesagt, heute arbeiten wir, morgen weinen wir. Damit hat er, wie ich finde, die Stimmung in diesem Ort heute sehr gut beschrieben. Wir haben aber auch heute schon Tränen gesehen, als in einer der besonders stark betroffenen Straßen, wo wirklich wahnsinnig viel Schlamm in den Erdgeschossen der Häuser gelandet war, eine Familie ihre total verschlammten Möbel letztendlich nur noch in einen Müllcontainer abtransportieren konnte. Da haben wir auch Tränen gesehen und vermutlich werden die Leute damit auch noch eine Weile zu arbeiten haben.
Danke, Christina Böker nach Utiel. Über die Lage in Spanien informieren wir Sie auch in einer Sondersendung auf Tagesschau 24 direkt nach dieser Tagesschau. Nach der Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Shammat hatte Bundesaußenministerin Baerbock schwerwiegende Konsequenzen angekündigt. Heute gab sie bekannt, dass in Deutschland die 3 iranischen Generalkonsulate geschlossen werden. In Frankfurt am Main, München und Hamburg. Die zentrale Botschaft in Berlin bleibt dagegen offen. Außerdem kündigte Baerbock an, sich auf europäischer Ebene für weitere Sanktionen einzusetzen.
Frankfurt, das iranische Generalkonsulat, 1 von 3 in Deutschland. Alle werden nach dem Willen der Bundesregierung schließen. Die iranischen Mitarbeiter müssen Deutschland verlassen. Die Hinrichtung eines deutschen Staatsbürgers lasse der Bundesregierung keine andere Wahl, sagt die Außenministerin.
Dem iranischen Regime war mehr als bewusst, wie zentral die deutschen Haftfälle für die deutsche Bundesregierung sind. Dass nun im Lichte der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten die Ermordung erfolgte, zeigt, dass ein diktatorisches Unrechtsregime wie das der Mullahs nicht in der normalen diplomatischen Logik agiert.
Diplomatisch, also ohne öffentliche Kritik, hatte die Bundesregierung versucht, Jamshid Sharmat hier Fotos von seinem Prozess wegen Terrorvorwürfen freizubekommen. Ein falscher Umgang mit Teheran, kritisiert Amnesty International.
Die Hinrichtung von Sharmat hat auch gezeigt, dass diese Form der stillen Diplomatie nicht gewirkt hat. Staaten wie dem Iran ist es unangenehm, wenn öffentlich vorgegangen wird und öffentlich protestiert wird.
Die iranischen Revolutionsgarden sollen auf die EU-Terrorliste, sagt die Bundesregierung heute. Die europäischen Sanktionen gegen den Iran sollen verschärft werden. Zu spät, meint die Opposition.
Die Außenministerin hat zu spät gehandelt. Sie hat lange einen Kurswechsel verweigert. Das ist seit 2 Jahren eine Kontroverse. Und jetzt schwenkt sie langsam auf den richtigen Kurs ein, aber eben sehr langsam.
Der heutige Schritt ist eine deutliche Korrektur der bisherigen deutschen Iran-Politik. Dabei hat die Hinrichtung nur den letzten Ausschlag gegeben. Die Angriffe des Iran auf Israel, seine Unterstützung für Terrorgruppen wie den Houthis, der Hisbollah und der Hamas, aber auch die Waffenhilfe für Russland, haben der Bundesregierung aus ihrer Sicht keine andere Wahl gelassen.
Die Ukraine steht vor dem 3. Kriegswinter. Neben den täglichen Luftangriffen sorgen auch Berichte über den Einsatz von nordkoreanischen Soldaten auf russischer Seite für Besorgnis. Seit einiger Zeit verlieren die ukrainischen Truppen jeden Tag an Boden. Eines der drängendsten Probleme an der Front ist der Mangel an Soldaten. Jetzt sollen neue Kräfte rekrutiert werden. Vor dem Einsatz müssen sie eine Schnellausbildung absolvieren.
Ein Waldstück im Donbass, im Osten der Ukraine, nicht weit von der Front entfernt. Hier werden kürzlich mobilisierte ukrainische Soldaten für den Einsatz an der Front ausgebildet. Wenn sie nicht hart sind, dann geht der Feind hart gegen sie vor und sie werden einfach entweder verwundet oder getötet oder sonst noch was. Sie müssen an diese rauen Bedingungen angepasst werden. Unter den frisch Rekrutierten der 31 Jahre alte Bohdan. Bis vor kurzem hat er noch auf dem Bau gearbeitet. Ich wurde direkt von der Straße rekrutiert. Es war eine Überraschung, weil ich dachte, ich wäre vielleicht noch etwas länger Zivilist. Zeit, sich an das Soldatenleben zu gewöhnen, bleibt Bohdan nicht. Das geht hier allen so. Jeder versucht deshalb, jede Minute im etwa 4-wöchigen Training so gut es geht zu nutzen. Im zivilen Leben gibt es keine Sprengfallen im Wald und so weiter, keine Drohnen, die über dich fliegen und Bomben abwerfen. All das muss man lernen. Wer nicht zuhört, der gehört später zu den traurigen Verlusten. Leider. Und die Zeit drängt. Jeden Tag rücken russische Truppen weiter vor. Es mangelt der ukrainischen Armee an allem: Waffen, Munition und Menschen. Geplant ist jetzt offenbar eine Mobilisierung von 160.000 Männern. Doch bis die einsetzbar sind, wird es dauern. Nicht nur hier im Training schauen die Ukrainer auf den 3. Kriegswinter mit großer Sorge.
Weitere Hintergründe zum Krieg gegen die Ukraine und Einschätzungen unseres Korrespondenten gibt es jetzt im Livestream bei Tagesschau Together, einem neuen Format auf der Online-Plattform Twitch, bei dem sich Nutzerinnen und Nutzer aktiv beteiligen können. In der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen in Bayern sollen Gefangene misshandelt worden sein. Anwälte und die ehemalige Amtsärztin sprechen von Folter. Beschuldigt werden 10 Bedienstete der JVA, unter ihnen auch die inzwischen vorläufig vom Dienst suspendierte stellvertretende Leiterin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Bereits vor einem Jahr war das zuständige bayerische Justizministerium über mögliche Missstände in der Haftanstalt informiert worden.
Unmenschliche Haftbedingungen seien es gewesen hinter diesen Mauern in den sogenannten besonders gesicherten Hafträumen, kurz BGH. In diese Räume kommen Häftlinge, die sich selbst oder das Personal gefährden. Häftlinge berichten dem BR, sie waren nackt, in Dunkelheit, ohne Matratze. Es habe Schläge und Tritte gegeben. Vor einem Jahr wandte sich die damalige Amtsärztin der Justizvollzugsanstalt an das bayerische Justizministerium. Die Unterabteilung Justizvollzug versprach Aufklärung. Aber ein Jahr lang passierte nichts. Bis vergangene Woche die Staatsanwaltschaft Augsburg doch Ermittlungen aufnahm. Dann ging es auch im Ministerium schnell. 10 Beschuldigte freigestellt, bekommen Betretungsverbot. Unter ihnen die stellvertretende Leiterin. Sie wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die JVA soll jetzt an die kurze Leine des Ministers.
Unter anderem muss die JVA Gablingen über jede Unterbringung im BGH unabhängig von der Dauer berichten und über die Fortdauer der Unterbringung täglich berichten. Den Berichten ist die Anordnung der Unterbringung und eine ärztliche Stellungnahme beizufügen.
Mehrmals betont der bayerische Justizminister, er habe erst vergangene Woche von den angeblichen Missständen in Gablingen erfahren, von der E-Mail der Ärztin nichts gewusst. Keine gute Amtsführung, befindet die Opposition.
Entweder hat er den Laden überhaupt nicht im Griff und das hat ein Eigenleben, dieses Ministerium, oder es ist aus dem Ministerium heraus eine geübte Praxis.
Um die Aufklärung zu erleichtern, stellte der Justizminister heute die Leiterin der JVA vorläufig frei. Sie gilt aber nicht als Beschuldigte.
In Berlin ist ein Mann auf der Flucht, der gestern eine Tasche mit Sprengstoff bei sich hatte. Was er damit wollte, ist unklar. Der Mann konnte bei einer Kontrolle auf dem S-Bahnhof Neukölln entkommen. Die Tasche wurde im nahegelegenen Park Thomashöhe kontrolliert gesprengt. Was ungewöhnlich ist, da es für solche Fälle einen Sprengplatz im Grunewald gibt. Offenbar erschien der Polizei der Transport zu gefährlich. Der Entertainer Stefan Raab soll wieder dabei helfen, einen deutschen Kandidaten für den Eurovision Song Contest zu finden. Gemeinsam mit der ARD und RTL. Das wurde heute in Berlin verkündet. In 4 Live-Shows wird ermittelt, wer Deutschland beim ESC 2025 in Basel vertreten darf. 3 Sendungen werden bei RTL zu sehen sein und das Finale am 1. März 2025 in der ARD. Kleine und große Gruselgestalten ziehen heute Abend zu Halloween wieder um die Häuser. Wollen Süßes, sonst gibt's Saures. Die Tradition hat inzwischen auch viele Fans in Deutschland. Wie hier in Naumburg in Sachsen-Anhalt sind mancherorts ganze Nachbarschaften im Halloween-Fieber. Das freut auch den Einzelhandel, der in diesem Jahr wieder Rekordumsätze erwartet.
Schön blutig wollen es viele, damit es ordentlich gruselt. Statt Reformationstag feiern die meisten Menschen Halloween, eine kleine Flucht aus dem Alltag, um mit Freunden oder der Familie Spaß zu haben.
Das ist so das erste Halloween. Wir sind umgezogen von Köln ein bisschen raus. Und für die Kinder ist das nochmal was ganz Besonderes jetzt. Deswegen, ja, freuen wir uns.
2500 verschiedene Halloween-Verkleidungen hat zum Beispiel dieser große Kostümhändler im Angebot. Das Gruselgeschäft macht hier etwa 20% am Gesamtumsatz aus.
Was wir zum normalen Verkleiden sagen können, ist, dass der Halloween-Kunde mehr ausgibt, weil er natürlich dann nochmal sich richtig stark schminkt, die Kontaktlinsen dazugehören müssen, die Accessoires passen müssen, viel mit Effektschminke gearbeitet wird, von Wunden, viel Blut muss mit dabei sein und dementsprechend ist der Warenkorb da ein bisschen höher als zum normalen Verkleidungsgeschäft.
Halloween stammt ursprünglich aus Irland und ist mittlerweile ein richtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Jedes Jahr wollen die Kunden laut einer Studie des Handelsverbandes mehr Geld für das Fest ausgeben. Dieses Jahr wohl eine 500 Millionen Euro.
Halloween bietet sich natürlich auch hervorragend an, um die Lücke zwischen dem Sommergeschäft und Weihnachten zu füllen. Also ob es jetzt ist, dass da bestimmte Events organisiert werden, auch die Lebensmittelindustrie freut sich darüber.
Genau wie die Kinder auf den gruseligen Geisterabend, wenn es heißt Süßes, sonst gibt's Saures.
Viele evangelische Christen haben heute den Reformationstag gefeiert. Wie hier in Goslar erinnerten sie mit Gottesdiensten und Konzerten an die Anfänge der evangelischen Kirche. Vor rund 500 Jahren schlug Martin Luther der Überlieferung nach seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg. Auch dort fanden zahlreiche Veranstaltungen statt. Der Reformationstag ist in 9 Bundesländern gesetzlicher Feiertag. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 1. November.
Vom Süden bis in die Mitte weiter ruhiges Hochdruckwetter, den Norden erreichen Wolken eines Tiefs. In der Nacht wieder Nebel und Hochnebel, im Osten und im höheren Bergland ist es eher klar. Am Tag ist es im Norden meist bedeckt, vereinzelt etwas Regen, an den Küsten windig. Sonst Nebel, im Laufe des Tages Lichtblicke, vor allem vom Schwarzwald bis zu den Alpen, auch in Sachsen länger Sonne. In der Nacht im Norden 13 bis 10 Grad, in den Alpentälern plus 2 Grad. Am Tag 10 bis 18 Grad, die höchsten Werte bei Sonne im Süden. Am Samstag im Norden und Nordosten neben Wolken länger Sonne, sonst mehr Wolken oder Nebel als Sonne. Am Sonntag vor allem im Süden und Südwesten sowie an den Küsten Nebelfelder, sonst ist es öfter sonnig, auch am Montag herbstliches Hochdruckwetter.
Um 22.15 Uhr schauen die Tagesthemen mit Helge Fuß nach Spanien, wo die Unwettertragödie immer schrecklichere Ausmaße annimmt. Und wir sind mit unserem Moderator Ingo Zamperoni im US-Wahlkampf in Texas unterwegs. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.